Alle haben lange Ausbildungen, die intensiv sind und die mit viel Herzblut durchgezogen werden müssen, auch mit vielen Opfern, die man bringt dafür, die sehr teuer sind, sehr, sehr teuer und von der Allgemeinheit bezahlt werden.
Was heißt von der Allgemeinheit bezahlt?
Naja, von den Steuern. Also,
ja, so, ne? Okay.
Genau. Und dann bekommen diese Frauen erst Engagements und gehen voll in die Karriere rein. Und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wo sie sagen, eigentlich wollte ich auch Familie. Mhm. Es passt gar nicht. Und dann gibt es verschiedene Wege. Die ersten Frauen, die gehen immer weiter und sagen, es passt gerade nicht. Ich muss noch die Rolle und das, oh, die Chance ist so schön. Ja. Und schieben.
Das passt dann nie,
bis es zu spät ist.
Bis es entweder zu spät ist oder schwierig wird oder sie leider
kinderlos bleiben.
Genau. Und dann gibt es Frauen, die, so wie ich, das aus Versehen werden und dann mit der Situation umgehen müssen.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen,
Cesar Trautmann. Und wir haben heute Annika Sophie Mendrala bei uns am Küchentisch. Und ich sage zwei Sätze dazu oder drei, aber ich mache es wirklich kurz. Erster Satz, ich liebe klassische Musik. Zweiter Satz, ich lese das Abendblatt. So. Da war eine ganze Seite über dich, liebe Annika. Und ich war schon bei Satz 3 gehuckt, was für tolle Themen du hast. Du hast eben einen Verein gegründet, der heißt Bühnenmütter. Und damit, das war so der Aufhänger für den Artikel im Abendblatt, du bist Sopranistin. Und da wollen wir jetzt eine Stunde ein bisschen eintauchen in das, wie geht das alles zusammen, warum hast du den Verein gegründet und nachher singen wir auch, glaube ich.
Also ihr singt vielleicht, Annika singt auf jeden Fall, ich singe auf jeden Fall nicht, aber ich lausche sehr gerne.
Ja, herrlich. Also herzlich willkommen, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da
danke,
bist.
Danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich.
Ganz schön, ganz schön. Also du bist nicht angestellt, sondern du bist freiberuflich oder bist du an der Oper angestellt?
Nee, ich bin Freiberuflerin.
Okay.
Ich arbeite frei. An den Theatern ich war mal fest an einem Theater engagiert, aber da sind eben die Strukturen, und da steigen wir gleich ins Thema ein, doch sehr fest, und deswegen heißt es auch fest engagiert, denke ich.
Ha. Mhm. Ja, auch nicht mehr überall, aber.
Ja, das stimmt. Mhm. Es gibt inzwischen auch neue Konzepte, das ist aus dem Ausland übernommen, dass man eben die Leute immer nur per Gast einlädt, aber die meisten haben noch ein Ensemble. Mhm. Und das habe ich dann aufgelöst, als ich schwanger wurde.
Also zwangsläufig, oder hast du da schon gar keine Vision mehr gesehen, weil du natürlich schon gemerkt hast, wie das Programm läuft?
Ehrlich gesagt, meine Kinder sind jetzt 12 und 7, und ich habe das damals alles nicht so bewusst wahrgenommen. Mhm. Deswegen kann ich nicht sagen, ich habe das da gesehen und dann habe ich das so entschieden, sondern das war immer so ein Reagieren anstatt eines Agierens eher.
Reagieren auf ein Gefühl oder auf?
Nee, reagieren einfach darauf, dass ich schwanger war und mein damaliger Freund, jetziger Ehemann, hat in Hamburg gelebt und ich war in Heidelberg. Und ich wusste einfach, dass ich das alleine nicht wuppe. Alleinerziehend, also nicht alleinerziehend im Sinne von, dass ich allein alles entscheiden muss, aber die Realität wäre gewesen, ich wäre alleine mit einem Baby in einem Festengagement 5 Stunden entfernt von meinem Partner.
Yeah. Und dem
der
Vater
ganzen Familie.
Ja. Und ein Festengagement, was ja auch nicht, also ich sag mal, deine Arbeitszeit ist jetzt nicht 9-to-5, nehme ich an.
Genau, das ist das Problem, genau. Also die Arbeitszeiten sind eben so, dass sie normalerweise von 10 bis 14 Uhr, manche Häuser machen nur 3 Stunden morgens, aber meistens 10 bis 14 Uhr und dann nochmal 18 bis 22 Uhr.
Für die Aufführung?
Nein, wenn man Proben hat. Für die Aufführung auch. Also der normale Arbeitstag ist morgens 4 Stunden und abends 4 Stunden. Und am Nachmittag macht man Erledigungen, kauft ein, isst was, erholt sich und dann geht man wieder zur Arbeit. Und natürlich ist es so, dass man nicht bei jedem Projekt dabei ist. Und natürlich ist es auch so, dass man manchmal keine Hauptrolle hat, sondern eine kleine Rolle. Da muss man nicht jeden Tag kommen oder nicht jeden Tag zu jeder Probe. Aber diese Entscheidungen sind natürlich nicht welche, die man selber trifft, sondern die getroffen werden. Und das Besondere am Theater ist auch, dass es sogenannte Tagespläne gibt. Mhm. Das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt heute noch fest wäre am Theater, könnte ich mit euch gar keinen Termin ausmachen. Es sei denn, wir nehmen genau diese Stunden, von denen ich sicher weiß, dass ich keine Probe habe, mhm. weil ich nicht weiß, bis heute um 15 Uhr, ob ich morgen arbeiten muss und wann ich arbeiten muss.
Das heißt, also dein gesamtes Leben findet spontan aus der Hüfte statt?
Genau so ist das.
Und ferngesteuert?
Und ferngesteuert. Zauber. Und das betrifft alle Menschen, die fest an einem Theater arbeiten.
Wahnsinn.
Das hat gar nichts mit Familie zu tun. Nur ist es so, um auf Bühnenmütter zu kommen, deswegen haben wir diesen Verein gegründet, dass natürlich Frauen, die sich um Kinder kümmern, und das ist erstmal ein Verein nur für Frauen, weil, aus verschiedenen Gründen komme ich später noch zu, ist es natürlich so, dass man Termine hat mit Kindern und planen muss mit Kindern so. Und Kinder abends ins Bett bringen muss und wenn sie klein sind, möglichst noch baden und eine gute Nachtgeschichte und Fürsorge und Beruhigung zur Nacht einfach den Kindern schenken will. Mhm. Und das geht natürlich nicht, wenn man immer abends weg ist. Mhm. Und da haben wir die Vision und die Hoffnung, dass man da vielleicht dran rütteln kann und dass man vielleicht die Strukturen an den Theatern familienfreundlicher gestalten kann, was wahrscheinlich sehr vielen Menschen Freude bereiten würde, nicht nur Leuten, die Kinder haben. Das ist so, ehrlich gesagt, unsere sichere Vermutung.
Aber ihr bewegt euch noch gefühlt wie aus so einem Nebel raus. Und ich meine, das ist ja schon immer so gewesen.
Ja, genau. Das ist ein Totschlagargument.
Das ist ja wirklich
schon immer so.
Aber du, das ist ja gerade überall das Thema. Es war immer so und wir denken, wir sind überall so weit. Und dann gehen irgendwo doch wieder die Bodenlöcher auf. Und wir stellen fest, wow, wir sind eigentlich doch noch im Mittelalter, so ungefähr.
Ja, Patriarchat, guten Morgen.
Ja,
also deswegen
besonders, wenn man auf Frauenrechte zu sprechen kommt. Das ist wirklich extrem. Also ich muss wirklich sagen, seitdem ich mein erstes Kind habe, bin ich Feministin geworden.
Ja.
Und ich würde sagen, der Grad meines feministischen Seins wird immer stärker von Jahr zu Jahr. Also es regt mich immer mehr auf und ich werde auch immer wütender, weil es mich einfach... Es kommt mir nicht ins Hirn, warum es immer noch diese Ungleichbehandlungen, Ungerechtigkeiten gibt. Ich verstehe das einfach nicht.
Ja.
Es gibt keine logische Erklärung.
Nee, umso wichtiger. Ja. Also deswegen
zumal, wenn jetzt alle, also ich stelle mir jetzt gerade, sorry, ziehe ich wieder gerade so rein, ich stelle mir alle Frauen vor, die vorne auf der Bühne einfach nicht erscheinen, dann wäre das Ganze eine ziemlich armselige, Wortspiel, Vorstellung.
Und da sprichst du was Wichtiges an, Katinka, weil das ist auch ein Ziel unseres Vereins. Es erscheinen sehr viele Frauen nicht, die man nicht sieht, weil sie aufhören mit dem Beruf, weil sie Familie haben. Und das ist auch das, was uns ein Anliegen ist, weil viele Frauen werden sehr viele Jahre ausgebildet. Unsere Ausbildung dauert 6 Jahre im Normalfall. Mhm. Also mit Master heute, damals war es Diplom, das war einfach standardmäßig 6 Jahre Studium.
Sag mal, wie die Ausbildung sich heißt, sich nennt.
Also in meinem Fall war es Operngesang, diplomierte Opernsängerin und diplomierte Gesangspädagogin. Ich habe ein Doppelstudium gemacht.
So.
Aber es gibt natürlich auch Schauspielerinnen und Tänzerinnen. Also alle haben lange Ausbildungen, die intensiv sind und die mit viel Herzblut durchgezogen werden müssen. Auch mit vielen Opfern, die man bringt dafür. Die sehr teuer sind. Sehr, sehr teuer und von der Allgemeinheit bezahlt werden.
Was heißt von der Allgemeinheit bezahlt?
Naja, von den Steuern. Also,
ja, so. Ne? Okay.
Genau. Und dann bekommen diese Frauen erst Engagements und gehen voll in die Karriere rein. Und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wo sie sagen, eigentlich wollte ich auch Familie. Mhm. Es passt gar nicht. Und dann gibt es verschiedene Wege. Die ersten Frauen, die gehen immer weiter und sagen, es passt gerade nicht. Ich muss noch die Rolle und das. Oh, die Chance ist so schön. Ja. Und schieben.
Das passt dann nie,
bis es zu spät ist.
Bis es entweder zu spät ist oder schwierig wird oder sie leider
kinderlos bleiben.
Genau. Und dann gibt es Frauen, die so wie ich, das aus Versehen werden und dann mit der Situation umgehen müssen.
Ja, herrlich.
Mein erstes Mädchen war nicht so geplant. Und dann gibt es natürlich die Frauen, die sogar schon im Studium Kinder kriegen, weil sie gehört haben, dass es so schwer sein soll, dass sie versuchen, das ganz früh zu machen.
Oh, das sind aber die Vorausschauenden.
Das sind die Vorausschauenden. Finde ich auch bis heute faszinierend. So war ich natürlich leider nicht. Aber ja.
Und dann gab es ja auch noch die Frauen, die einfach dann sagen, okay, ich höre auf. Ich bleib zu Hause mit den Kindern.
Genau, und dann gibt es die Frauen, die sagen, nee, ich bin jetzt, keine Ahnung, 33, ich möchte jetzt mein erstes Kind bekommen. Die fangen dann an, ihr Kind zu bekommen. Mhm. Und dann das war bei mir auch so, arbeitet man die ersten Jahre mit Kind weiter und ach, ich kriege das hin und ich kann das und zack, 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 zack. Und dann wird es immer schwieriger und immer zäher und irgendwie werden die Gagen immer niedriger und die Aufträge kommen weniger und man versucht und man versucht. Und dann, wenn man dann auch noch sich ein zweites Kind gönnt, was absolut verrückt ist als Künstlerin.
Was ja aber gesellschaftlich, ich habe neulich diesen super Satz gehört. Also eins ist egoistisch und fünf ist asozial. Also man muss sich quasi irgendwo dazwischen einsiedeln. Also
zwei ist eine gute Nummer. Eins ist egoistisch, interessant, ja. Ich dachte, keins ist egoistisch. Das finde ich auch ganz schrecklich. Das
auch schön. Oh, nein, okay. Nichts davon. Also das war jetzt aufgehört, und weil der Satz so lustig ist. Ja. Aber alles ist. Nein, also alles hat seine Vor- und Nachteile.
Es gibt wahnsinnig viele Frauen, die aufhören. Ja.
Also du warst mit dem einen, dann hast du noch alles weitergemacht.
Und genau, sehr viel gearbeitet und dann war mir aber immer klar, dass ich ein zweites will. Ja. Ich wollte immer zwei. Und ich hatte auch eine Begegnung mit einer Sängerin, das war eine Koloratursopranistin. Koloratursopranistin sind Sängerinnen, die extrem hoch singen und meistens eine sehr leichte Stimme haben, also die ein bisschen weniger tragend ist, aber sehr hell und sehr beweglich meistens. Und jedes Haus braucht eine Koloratursopranistin oder zwei, je nach Größe. Und sie war an einem Haus.
Wir haben auch welche, die Kinder.
Ich sag jetzt mal nicht, welches Haus und wo das war, so, sondern ich. Aber ich hatte mit ihr ein Konzert. Und sie hat ganz toll gesungen und wir haben uns hinter der Bühne gut unterhalten. Und sie sah sehr jung aus. Sie hatte so ein ganz, wisst ihr, so ein gut geschnittenes Gesicht, was sehr jung wirkt. So wie du auch. Aber sie hatte wirklich, sie sah sehr jung aus. Und dann von Namen hat man aber gesehen, dass sie gar nicht so jung war. Und dann habe ich so erzählt, ja, und wie ist das? Und dann haben wir über Kinder gesprochen. Und dann meinte sie, ja, habe ich gesagt, eigentlich möchte ich gern zwei. Das heißt, sie hat, ja, mach das auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, warum sagst du das? Und das heißt, sie hat ein Kind bekommen, eine Tochter. Und sie wollte immer ein zweites, aber sie war da fest am Haus. Und dann waren die Rollen so schön. Und dann wusste sie auch, wenn sie jetzt schwanger wird, dann wird sie auch sortiert. Und sie wollte unbedingt an dem Haus bleiben. Und es war so schön. Jetzt ist sie 40, das Haus hat sie gekündigt, Intendantenwechsel. Und sie kann kein zweites Kind mehr bekommen. Das erste Kind ist schon 10 und sie hat das verpasst. Oh. Das fand ich so traurig.
Hast du noch Kontakt mit ihr?
Nee, leider nicht. Aber sie ist einer der Gründe, warum ich das unbedingt initiiert.
Das sollte sie vielleicht mal hören.
Ja, stimmt. Aha. Ja, vielleicht sage ich ihr Bescheid. Genau.
Okay.
Also das ist sozusagen die Realität leider.
Also was, ich muss das jetzt einfach mal sagen, ich habe durchgehend Gänsehaut, weil ich, Cesar, du wirst da vielleicht mehr dazu sagen können, wenn die Frau, ich sag mal, der Gesang, jetzt werden wahrscheinlich die Profis sagen, es kommt irgendwie aus der Lunge oder Zwerchfell, ich kenne mich gar nicht aus, aber das Schöpferische, Kreative kommt ja ganz tief aus dem Beckenboden und da einmal ein Kind gehabt und gehalten zu haben und zu entlassen in die Welt. Da ist ja so viel Leere, leerer Raum, der da entsteht, der auch wieder gefüllt werden sollte. Wenn jetzt die Frau auf der Bühne steht und das aus Freude tut und nicht mit Druck, oh Gott, ich muss gleich wieder nach Hause, weil mein Baby schreit vielleicht gerade und ich kann nicht da sein, sondern wirklich aus der Fülle, aus der Kraft, aus der Freude singen kann, oh mein Gott, was für ein Gesang hätten wir dann?
Ja. Ich glaube das auch. Schön. Also ich denke auch, dass eine Schwangerschaft und eine Geburt und ein Aufziehen eines Kindes eine Frau bereichert im Normalfall. Natürlich gibt es andere Fälle, aber ich kenne so viele Frauen, die sagen, ich bin reifer, ich bin kompetenter, ich kann mehr. Und wir haben auch eine Umfrage gestartet, über die erzähle ich gleich noch. Und da haben die Frauen durchweg, und zwar über alle Sparten, gesagt, eigentlich bin ich die bessere Künstlerin jetzt. Eigentlich bin ich interessanter. Ich habe jetzt viel mehr zu sagen. Ich habe ganz andere Themen in meinem Kopf mal gehabt. Ich war nicht nur in dieser Theaterblase.
Du hast deinen Körper noch mal anders.
Also, absolut.
Also die Organe sitzen ja auch alle nebeneinander da
als
unten.
Als Sängerin ist es ein großer Unterschied. Viele Frauen bekommen sogar durch die Hormone eine leicht veränderte Stimme. Mhm. Hormone haben einen großen Einfluss auf die Stimme. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel ein bisschen wärmere, tiefere Stimme. Und ich glaube, sie ist auch insgesamt so mehr geworden durch die Schwangerschaften. Einige Frauen behalten das, bei anderen Frauen geht es dann nachdem sozusagen der ganze hormonelle Rausch vorbei ist, geht es dann wieder in die andere Richtung. Aber die meisten Frauen, gibt es auch, haben wir auch eine Frage gestellt, hattest du da Probleme körperlich oder gab es Veränderungen? Und die meisten haben geschrieben, ist besser. Ich bin jetzt besser.
Ja, ich bin im Glück.
Und ich freue mich an meiner Stimme. Und das ist auch ein Vorteil, mit dem viele Sängerinnen speziell zu kämpfen haben, dass die Intendanten sagen, ja, ist sie, also sieht sie denn noch so aus wie vorher? Ganz wichtiges
Hat Ding. Sie noch das gleiche Size? Ah,
ja, so hat sie noch die Size? Ja, ganz wichtiges Wundervoll. Thema anscheinend für Menschen, die besetzen.
Männer und vor allem.
Männer. Und ist ihre Stimme in Ordnung? Ist da jetzt alles wieder okay? Kann sie wieder damit umgehen? Gibt es da Probleme?
Ist das sie krank?
Ja.
Das kann man alles überhaupt nicht fassen. Also den Teil mit, klar, in der Hormonwelle, in Anführungszeichen, das ist nachvollziehbar, finde ich. Das können wir uns auf die Stimme verlassen.
Ja, genau.
So, das kann ich aus der Sicht von, ich muss das Haus voll kriegen, ich muss auch die Leute bezahlen hier.
Das hat seine Berechnung. Gründen. Aber weißt du, es ist, glaube ich, so, es gibt dann vielleicht 100 Frauen und davon hat eine stimmliche Probleme nach der Schwangerschaft. Aber das setzt sich natürlich fest in den Köpfen dieser Männer, die sagen, ich habe gehört von dem Kollegen, da nach der Schwangerschaft ist die Frau ausgefallen und dann musste er die Vorstellung absagen. Das verstehe ich auch psychologisch, das merkt er sich. Ne? Da denkt er sich, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Mhm. Aber deswegen wollen wir halt auch aufklären und sagen, hier, wir haben so und so viele Frauen befragt und die sagen, alles war überhaupt kein Problem. Oder das schöner. Ist halt die Realität, ja.
Na, und sie haben eine vollere Stimme. Das fand ich wundervoll, wie du das eben beschrieben hast.
Eine rundere, vollere Stimme.
Ja, also ich kann erinnern, die erste Gynäkologin in meiner ersten Schwangerschaft, das ist jetzt 25 Jahre her in München, die sagte zu mir, weil ich natürlich irgendwelche Symptome hatte und so, und die guckte mich so süß an und meinte, sie können sich mal total entspannen, weil die Schwangerschaft ist der eigentlich natürlichste Zustand einer Frau. Im Grunde ist da alles in Ordnung.
Ja.
Also das habe ich nie vergessen. Deswegen habe ich auch nicht 8 Kinder. Aber
ich habe mich aber auch so.
Du hast 8 Kinder?
Nein, deswegen habe ich keine 8 Kinder. Das wäre ein Argument dafür gewesen, sozusagen eins am anderen zu kriegen. Aber insofern hat das nicht gewirkt. Aber das erinnert mich jetzt total daran. Und das finde ich wundervoll, wie du das beschreibst, dass es eben auch im Gesang super, super wichtig ist, so eine Ganzheit zu bekommen, also die zu fühlen. Das ist noch, so wie du es beschreibst, eine relativ einfache Übung. Und das wird auch in deinem Verein natürlich Thema sein.
Ja.
Aber das in die Welt zu bringen und in diese patriarchalen Muster, das ist ja echt eine Aufgabe.
Pikant.
Und ich glaube auch überhaupt, die Körperlichkeit von Frauen ist ja etwas, was Männern nicht so wahnsinnig geheuer ist. Also reden wir jetzt mal über Perioden.
Ja.
Schmerzen, das sollte man ja möglichst nicht sagen, dass man da Stimmungsschwankungen, Wechseljahre, ne, das ist alles irgendwie nicht so das Thema in der Gesellschaft und die Frauen sollen das schon mal alleine mit sich klar machen. Mhm. Und das ist mit der Schwangerschaft natürlich auch so, das ist alles so unberechenbar und wie sind die dann und sind sie danach noch belastbar und vielleicht weint sie dann auf der Probe oder so. Ich weiß es nicht, was sie sich denken, aber ja.
Wahnsinn.
Das war ein Grund, warum wir einen Frauenverein wollten. Wir wollten einen Verein, der von Frauen für Frauen ist, der auch ein Netzwerk sein kann, der vielleicht manchmal sogar Karriereleiter, Hilfe sein kann, Räuberleiter nennen wir das, damit die Frauen untereinander sich empowern und unterstützen und mit Wissen versorgen und auch, dass man über diese pikanten Themen sprechen kann, ich nenne es jetzt mal so, wie der Körper hat sich verändert oder keine Ahnung, nach der Schwangerschaft blute ich so stark oder so, dass man über Stillen sprechen kann, ohne dass das einem unangenehm ist, dass das offen sein kann.
Und dass du trotzdem oder genau damit auch Künstlerin bleibst. Also wenn du Mutter wirst, bist du ja kein reines Muttertier. Das bist du auch. Und du bleibst auch all das andere.
Absolut. Das ist auch ein ganz komischer Mythos, oder? Dass man als Mutter dann nur noch Mutter ist.
Genau.
Also ganz verrückt. Ja. Ich sage auch zu meinen Kindern immer, wenn sie irgendwie sich beschweren, dass ich irgendwas nicht gemacht habe, also sage ich immer, und übrigens, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch und ich kann auch was vergessen. Und nur weil ich eure Mama bin, das ist ja nicht meine Identität. Ich bin auch eure Mama, aber ich bin Anni und ich mache einen Fehler. Nein, und das Künstlerinsein ist natürlich etwas, und deswegen bin ich so passioniert darüber und so leidenschaftlich. Es ist kein Beruf, sondern es ist eine Berufung. Im Normalfall haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir das machen müssen. Mhm. Und sonst tut man sich das nicht an, glaube ich, dieses Leben. Und wenn man seiner Berufung nicht nachkommen kann und einem da ständig Steine in den Weg gelegt werden und man wird nicht angemessen bezahlt, sodass es sich überhaupt lohnt, dann ist das etwas, was einen wirklich tief auch erschüttern kann.
Ja.
Also
ein altes Frauentrauma.
Das ist das, was ich meine. Ja, das ist das, was ich meine mit wird gesungen auf der Bühne aus der, ne, Enge, mhm, und Kampf und ich muss gleich wieder nach Hause? Oder aus der Freude, ja, aus der ganzen Kreativität? Ich hatte gerade eine Frage, aber ich wollte dich jetzt nicht so unterbrechen.
Alles gut.
Wie war es denn in den letzten, also ich weiß, Corona liegt für einige jetzt schon wahnsinnig weit zurück.
Nur so was? Schön. In der deutschen Presse noch nicht, aber oder in der Medienwelt.
Aber wie war das denn in der Zeit?
In der Zeit hatte ich eine sehr intensive Zeit mit meiner Familie. Ich war sehr, mhm, heilfroh, dass ich eine Familie hatte. Ich glaube, wenn man da nur Künstlerin gewesen ist und sich nur über den Beruf definiert, war das eine ganz dunkle Zeit, weil, mhm, es natürlich von 0 auf 100.
100 auf 0.
Von, ja, genau, von 100 auf 0, genau so. Ja. Auf einmal alles weg war. Mhm. Ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich habe tolle Schüler. Mhm. Ich habe in der Zeit interessanterweise ganz viele Schüler bekommen, mhm, weil viele Menschen haben sich überlegt, hoch, jetzt habe ich mal Zeit, mhm, jetzt gehe ich doch mal zum Gesangsunterricht.
Achso, du machst Gesangsunterricht für Erwachsene.
Genau,
oder für,
ja, ja, ich bin auch Gesangspädagogin. Mhm. Und das war eigentlich schön, da habe ich sehr viel unterrichtet. Und ich habe meinen Kindern von Anfang an gesagt, pass auf, meine Kleine war da 4 Jahre. Mhm. Ich fand das echt beachtlich. Ich habe gesagt, pass mal auf, meine Mädchen heißen Feline und Aurelia. Ich habe gesagt, ihr beiden, ich muss jeden Tag 2 Stunden üben. Das, mhm, ist so. Ich, mhm, habe einen körperlichen Beruf, ich bin Sängerin. Wenn ich jetzt nicht übe, weil nicht der nächste Auftrag ansteht, mhm, dann bildet sich alles zurück und die Fähigkeiten verändern sich. Ich muss üben.
Was bildet sich zurück?
Muskeln.
Muskeln, ja, okay.
Einfach Muskeln, die man aufbaut, ums Zwerchfell, mhm, um die Rippen rum. Mhm. Und auch koordinatorische Fähigkeiten. Singen ist ein hochkomplexer koordinatorischer Vorgang. Mhm. Und das ist so wie, weißt du, wie zum Beispiel ein Clown, der so Scheiben, wie heißt das?
Jongliert.
Ja, so Teller jongliert, also auf so einem Stab. So ist das ungefähr. Und dann gibt es ja Leute, die können 2, dann gibt es Leute, die können 17. 4.
Also ich kann euch eine Sache von meinem Training heute Morgen sagen. Ich hatte meine Tochter dabei.
Oh.
Die, und wir haben dann, Monir hat die, wie nennt man diese Ringe, von den Decken gehängt, mhm, dass sie sich daran hängen kann und spielen kann. Und dann macht er eine Übung vor, in der man sich mit gestreckten Armen quasi nach oben an diese Ringe stemmt.
Ja.
Er konnte das, glaube ich, 30 Sekunden halten. Einer der stärksten Männer, die ich kenne wahrscheinlich.
Genau, mit 105 Kilo. Ja. Kleine Muskelmasse.
Also ich konnte das 3 Sekunden halten.
Und deine Tochter?
Meine Tochter, die bestimmt länger. Aber was ich sagen will, wenn wir an diesen an Zirkus oder die ganze, wie nennt man das?
Artisterie.
Genau, denken. Das sieht immer so leicht aus, ja, alles. Aber die Koordination und diese Muskelkraft, die da eigentlich dahinter steckt,
ja.
Und die beim Singen ist es vor allem.
Das wusste ich nicht beim Singen. Und ich war auch bei einer, ich habe auch Gesangsunterricht oder Stimmunterricht und so weiter ein paar Mal hintereinander gehabt. Aber bis dahin bin ich noch nicht gekommen, glaube ich.
Naja, aber du hast schon beim letzten, also nachdem du, sorry, dass ich dich unterbreche, beim Sprach, als du
von dem Workshop mit
von
Anne.
Von den Workshops mit Anne zurückkamst.
Yeah. Na,
da kommen diese Übungen von, da hast du schon auch explizit übers Zwerchfell gesprochen und dass man das eben anspricht und,
absolut. Ja. Ne, beim Singen ist es auch ein, nicht nur, das wäre viel leichter, alles anspannen, sondern eben das anspannen und das
loslassen.
Locker lassen.
Ah, ja. Da sind wir wieder
und
bei der Geburt.
Und dann Raum machen und dann nicht einen Raum machen. Ja, ja, genau.
Wow. Okay.
Ja.
Also eine eigentlich zutiefst weibliche Fähigkeit oder Begabung.
Vielleicht. Also es gibt auch ganz tolle männliche Sänger, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, die können auch sehr, sehr, sehr toll singen. Die singen meistens körperlicher tatsächlich. Die singen oft ein bisschen mehr mit Kraft.
Hm.
Ist schon so.
Weil wenn ich jetzt so an dieses, gerade was du sagtest, mit Kraft und Loslassen, das ist ja schon
Anspannung.
Anspannung, Entspannung, das Kind gebären, loslassen. Ja. So sind wir in diesem Ganzen, es ist schon, es fühlt sich sehr weiblich an.
Ja.
Und da bin ich nicht überrascht, dass du sagst, die Männer singen mit mehr Kraft.
Ja. Ja, ich hätte auch ehrlich gesagt gerne die männliche Perspektive inzwischen, weil wir sind jetzt seit 1,5 Jahren dabei und eigentlich ist es natürlich auch spannend, heute die modernen Väter da so drin zu haben, weil die einfach auch nicht mehr so denken wie die Generation davor. Das merkt man deutlich. Die sind viel mehr supportive und so weiter. Aber wir haben jetzt erstmal gedacht, wir machen es für die Frauen. Und wir haben auch nur Frauen in unserer Pilotstudie befragt. Also wir haben eine Pilotstudie zeitgleich mit einer Website und mit der Gründung der Initiative gestartet. Das war im Mai 2021 Und aus der Initiative ist ein Verein geworden. Im August diesen Jahres haben wir den gegründet.
Herzlichen Glückwunsch zum Newborn Baby.
Das war wirklich ein Moment. Ja. Jetzt haben wir einen Vorstand und ein größeres Team und so. Mhm. Aber ich habe eigentlich mit meiner Kollegin Verena Usemann diese Initiative gegründet und die Studie auch im Internet sozusagen beworben und zusammengestellt. Und das war eine qualitative Studie. Das heißt, die Frauen konnten auch Dinge berichten, also richtig, wie sind deine Erfahrungen, konnten sie frei schreiben. Was für die Auswertung furchtbar war, das wusste ich nicht.
Das sehr individuell.
Es war unglaublich anstrengend, aber okay. 8 Monate und mit einer tollen Freundin, die mich da unterstützt hat, meines Lebens, haben wir das fertig gekriegt. Und das Besondere war, wir hatten über 120 Frauen und fast die Hälfte hat gesagt, sie hat diskriminierendes Verhalten wegen ihrer Mutterschaft erfahren. Das fanden wir sehr viel. Mhm. Und da wurden auch Dinge berichtet, die meine Freundin Verena und ich hatten das nicht so selber erlebt. Wir hatten selber Dinge erlebt und hatten uns darüber ausgetauscht. Und dann hat die andere der anderen meistens gespiegelt, guck mal, das ist eigentlich ein bisschen krass, dass du das erfahren hast. Und dann so, ja, stimmt. Das
ist aber nett formuliert, oder?
Ja, es ist eigentlich ist es nicht nett, dass ich das erfahren habe. So haben wir uns erstmal gegenseitig gespiegelt und dann haben wir Jahre gemacht, haben wir gesagt, eigentlich müssten wir mal andere Frauen fragen, müssen eigentlich mal gucken, sind wir damit alleine, sind wir jetzt irgendwie komische Einzelfälle oder so. Und unsere Vermutung war, dass es eben nicht so ist. Und das war eigentlich das Ergebnis dieser Studie. Es ist einfach in Deutschland gang und gäbe, dass Mütter diskriminiert werden. Und zwar nicht nur im Kulturbereich, wie ich inzwischen gelernt habe durch diese Arbeit, sondern auch in anderen Bereichen. Aber bei uns war das eben extrem. Ja. Und jede vierte Studienteilnehmerin hat auch angegeben, dass sie einen Vertrag verloren hat deswegen oder einen Auftrag. Fanden wir auch extrem. Und die meisten geben auch gar nicht an, dass sie Mutter sind, weil sie wissen, dass das sozusagen bei den Auftraggebern nicht...
Wenn die Kinder schon da sind.
Neulich.
Wenn die Kinder schon da sind.
In einem anderen Kontext gehört, da wurde überhaupt nicht über die Schwangerschaft berichtet, weil es genau dazu gekommen wäre.
Ja.
Und das hat mich so, also Cesar weiß den Moment noch, das hat mich so tief erschüttert.
Ja. Die eine bekam eben in diesem Prozess, wurde die schwanger und bekam das Kind und dem einfach so getan, als wäre nichts.
Ja.
So, das hat uns total, also auch. Dich hat es echt fast aus den Schuhen geholt.
Ja.
Und ich, also wir waren beide unterschiedlich ergriffen, dass das nach wie vor
Thema ist.
Nach wie vor Thema.
Ja. Oder noch nicht wirklich gut ist.
Ja.
So.
Die Gründe sind auch nachvollziehbar, ne? Also das will ich gar nicht, ich will da gar nicht, also aus der Perspektive, das ist nachvollziehbar. Und trotzdem finde ich es erschütternd. Ich habe dich vorhin unterbrochen, als du sagtest, du hast 2 Stunden mit den Kindern geübt, um dein Zwerchfell...
Genau, stimmt.
Das wollte ich jetzt noch wissen.
Das war von der Corona-Zeit noch. Ja, da können wir nochmal zurückgehen. Ich habe ihnen das klar gemacht und dann habe meine kleine 4-Jährige gelernt, sich 2 Stunden alleine am Tag zu beschäftigen, was echt für sie eine Leistung war.
Lange
und das habe ich dann immer weiter ausgeweitet und dann habe ich in diese Zeit...
Jetzt ist sie 4 Wochen alleine.
Nee.
Pass mal auf, jetzt fangen alle Mütter an zu singen.
Nein, aber sie hat das verstanden. Also es war so eine ganz krasse Grenze, die ich gezogen habe, weil ich gemerkt habe, ich werde sonst wahnsinnig, nur alleine zu Hause mit den Kindern die ganze Zeit zu sein. Und in der Zeit kamen dann auch immer mehr Schüler und dann habe ich da eigentlich viel mit den Schülern gearbeitet. Und dann hat mich mein Intendant aus Heidelberg angerufen und hat gesagt, ich will eine Produktion machen und ich brauche da eine Sängerin, die spielen kann. 3 Schauspieler, 2 Sänger, es wird ganz toll und du musst kommen. Und da habe ich gesagt, ja gut. Und ich hatte einen anderen Vertrag an einem anderen Haus. Und es war wie ein Casinospiel. Man wusste zu der Zeit nicht, was findet statt und was nicht.
Mhm. Ja.
Und ich hatte eigentlich einen guten Vertrag mit einer tollen Rolle. Und
in
wusste
Hamburg.
Aber, nein, das war in, wie hieß die Stadt? Im Süden.
Ich hab's gut, die sind nicht so wichtig.
Koblenz? Ja, auf jeden Fall ein Theater im Süden.
Ja.
Und ich wusste, dass, ich hatte das schon ersungen und so, und der Vertrag war aber noch nicht da. Mhm. Und ich wusste, das ist irgendwie im Dezember. Mhm. Und vielleicht, und das war dieser Moment, die erste Welle war vorbei und man dachte,
Freedom.
Jetzt ist alles gut.
Ja.
Und es war im Sommer und der Vertrag kam nicht. Und ich dachte, ich kann mir nicht vorstellen, dass Corona nicht wiederkommt im Herbst. Das wird wahrscheinlich nochmal Thema.
Ja, das konnten wir dann uns alle irgendwie so ausrechnen. Ne?
Genau, und dann, war
nicht.
Diese Premiere
also ich war eher
im Dezember.
Auf der Freedom-Seite.
Ich dachte auch erst.
Auch schön.
Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ja krass. Und dann hat mich dieser Intendant angerufen und gesagt, hier, pass auf, du kommst, ich stelle dich fest an, dann hast du Sicherheit. Mhm. Weil dann bist du auf Kurzarbeiter, wenn es nicht stattfindet. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, das mache ich, weil wer weiß. Und die andere Produktion ist natürlich nichts geworden. Mhm. Also die war dann abgesagt und verschoben und verschoben und so. Und dann habe ich mit ihm dieses Stück gemacht, auch in der Corona-Zeit. Und das war sehr schön für mich, weil es eigentlich sozusagen sich dann gar nicht so anfühlt, als ob ich gar nicht viel arbeite. Die ganzen Konzerte wurden natürlich abgesagt. Also ich bin Konzertsängerin, Theatersängerin und also Oper, Theater und Gesangspädagogin. Und sozusagen Gesangspädagogin ging und Theater ging eingeschränkt und Konzertgesang ging fast gar nichts.
Was hat dir denn am meisten, hat dir das Publikum gefehlt?
Nein, weil ich halt immer trotzdem noch mal hier im Gottesdienst gesungen habe. So, okay. Wisst ihr, damals gab es auch so, ganz oft wurde man gefragt, ob man die Lieder im Gottesdienst singt, weil die Gemeinde nicht singen durfte. Mhm. Ach, okay. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Und da musste ich dann auch manchmal singen. Deswegen war ich eigentlich immer mit Menschen.
Immer in Kontakt.
Ja, immer im Kontakt.
Ach so, das ist ja echt schön, weil ja viele auch in große, dunkle Löcher gefallen sind.
Ich weiß, ich war wirklich
sehr... Du wirst viel dichter dran sein.
Ich war sehr, sehr glücklich, ja. Mhm. Also ich hatte sehr viel Glück, wollte ich sagen. Mhm. Ja.
Und glücklich sein ist auch in Ordnung. Also haben wir ja neulich gerade großes Thema. Dürfen wir das?
Ja,
wir
dürfen das. Das dürfen wir.
Wir dürfen das auch, wenn die Welt da unten draußen untergeht. Mhm. Gerade dann vielleicht.
Ja. Ja, und die Zeit mit meinen Kindern, ich fand das total toll. Mhm. Also ich mochte die Reduziertheit, ich mochte, dass wir keine Termine hatten, ich mochte, dass wir so ganz eng beieinander waren. Mein Mann war wahnsinnig viel zu Hause, weil der von zu Hause das teilweise machen musste.
Aber der ist auch Künstler.
Nein.
Der macht was ganz
anderes. Mein Mann macht Gott sei Dank was ganz anderes.
Der ist in der IT-Branche oder wie?
Nein, er ist Journalist.
Erzähl.
Ja, er ist ein ganz toller Journalist und arbeitet beim NDR. Aha. Okay. Und er ist auch mein Fels. Er holt mich immer runter von dem ganzen kreativen, Drrrr, was alles in meinem Kopf passiert. Da ist er immer ganz ruhig und hört mir zu. Und ja, wir sind 17 Jahre zusammen, sehr lang.
Sehr gut. Wie alt bist du denn?
39. Sehr früh.
Ja. Und du wusstest auch schon ganz früh, dass du im Gesang sein möchtest.
Ja, also meine Mutter behauptet, ich habe das schon immer gesagt. Sie sagt, ich habe mit zwei im Supermarkt ganz laut immer Halleluja gesungen und alle Leute haben sich umgedreht. Ich erinnere mich natürlich nicht.
Und fand sie es auch schön, oder?
Sie fand es schön. Meine Mutter hat das immer sehr gefördert. Mhm. Meine Mutter liebt auch klassische Musik und hat mich immer sehr gefördert. Ich habe auch lange Zeit Harfe gespielt, also dieses große, schöne Saiteninstrument, 7 Jahre lang. Und habe da auch diese ganzen Jugendmusiziert-Wettbewerbe dann gewonnen und sowas. Mhm. Wollte eigentlich auch Harfenistin werden, aber irgendwie war mir das dann zu begrenzt, das Instrument, weil man eben gar nicht singen kann drauf. Es zupft und der Ton ist weg und du kannst nicht einen Ton groß werden lassen, anschwellen und wieder zurücknehmen. Und das war dann für mich immer, weil ich innerlich die Musik gesungen habe, war das dann immer ganz frustrierend, was bei den Fingern rauskam. Das war für mich nichts. Und dann
aber
ich
spannendes gemerkt, Bild.
Ja. Ja, es ist kein
also, dass du den größeren Klangkörper selber hast.
Ja.
Würdest du das so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und bei mir taucht gerade noch mal vor meinem geistigen Auge das Bild der Wellen auf. Und wenn man einen Stein irgendwo reinwirft, dass das dann auch so Wellen um sich rum. Und die werden ja immer größer und weiter und weiter. Und das Gleiche gilt bestimmt auch für euren Verein.
Ja.
Also du hast das ja in dir, Wellen zu tragen.
Ja. Das ist die große Hoffnung.
Du kannst mit Sicherheit Musik fühlen.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, oder du kennst gar nicht den Zustand, das nicht zu fühlen.
Ja, also ich glaube, es ist bei mir zum Beispiel tatsächlich so, ich weiß, dass wenn ich 2 Wochen gar nicht singe, dass dann geht's mir nicht gut. Also das scheint irgendeine, tatsächlich bin ich mir sehr sicher, hormonelle Sache zu sein. Ich glaube, wenn ich singe und richtig übe, wird was ausgeschüttet. Sonst würde ich ja auch nicht jeden Tag üben. Das ist ja auch, ich meine, wer macht das schon?
Heutzutage. Aber ist dir das bewusst?
Also, ja, ich merke zum Beispiel, ich habe vorhin geübt, bevor ich zu euch gekommen bin, weil ich ganz dringend russisch-ukrainische Lieder, ich muss russische und ukrainische Weihnachtslieder singen. Ah. Und es ist so schwer, diese Sprache zu sprechen. Oh Gott. Mhm. Da habe ich eine Trainerin und sie hat mir alles eingesprochen und ich übe das und übe das und übe das. Und dann musste ich so eine ganz schwere Arie von Fanny Hensel singen. Und dann sitzt das und dann kriegt man so ein kleines Glücksgefühl. Das ist einfach...
Das ist zu sehen, du leuchtest dann.
Ja, das Strahlen kam hier schon.
Kannst das Licht eigentlich ausmachen, Katja.
Kerze auch, sitzt im Dunkeln.
Ja.
Ja, schön. Ich habe auf der Fahrt hierher eben auch nochmal überlegt, so was Musik mit mir macht. Also was, wie geht die Resonanz dann auch mit dem Publikum? Ich bin manchmal oder häufig sehr angestrengt von dem Publikum, in dem ich sitze.
Aha, interessant.
Ja, weil ich das ist nur mein Gefühl. Also ist auch nicht immer, aber Durchschnittsalter ist irgendwie
auch
zwischen, weiß ich nicht, 75 und 95. Und der Deutsche sitzt ja wirklich wie so eine Säule. Keiner atmet. Und offensichtlich haben sie alle gebucht und sind da auch hingefahren und so. Aber ich kann mich da kaum halten.
Ja.
Also das fällt mir so wahnsinnig schwer. Inzwischen jetzt tanze ich aber auch seit vielen Jahren.
Oh, schön.
Das heißt, ich gehe ja über die Musik in meinen Körper und ich fühle mich dann immer wie im Gefängnis.
Ja.
Und ich weiß jetzt ja nicht, wie die anderen das so aufnehmen. Wie nimmst du es auf?
Ich finde, dass das ist ein ganz spannender Punkt, wie ist eigentlich die Klassikszene mit dem Publikum? Also ich finde auch, es gibt eine wahnsinnige rigide,
rigide ist ein ganz tolles Wort.
Ja, ist deutsch, ne?
Ja, regelbetonte Variante. Es gibt ja in anderen Ländern eine ganz andere Stimmung in den Publikumen. Publikum?
Ja,
keine Ahnung.
Im Publikum.
Ich habe es heute nicht mit dem Plural. Heute Morgen war auch Thema, heißt es Triceratops oder Triceratöpse oder Triceratopse. Also bei mich dürft ihr die Töpse bestimmen.
Bin ich beides entzücken. Mich bin ich beides super süß.
Mich dürft ihr nicht fragen.
Nee, ich war zum also Beispiel Plural. Also eigentlich wäre ich sozusagen dafür, dass die Leute klatschen dürfen, wann sie klatschen und einfach sich amüsieren dürfen.
Obwohl,
und
es gab, sag ich es gleich.
Ja, pass auf. Und in musikgeschichtlich, historisch gesehen, war es ja so, dass es wahnsinnig lange Opern gab, aber die Leute sind zwischendrin rausgegangen, haben sich hier einen Wein geholt, haben kurz getanzt. Einige haben in der Ecke irgendwelche sexuellen Sachen gemacht.
Ja.
Und es war einfach eigentlich nur so ein riesiges, rauschendes Fest. Ja, ein bisschen so.
Ja.
Und dann hat man auch noch die Oper da hinten
so
gehört. Und das war eigentlich wie so eine wunderbare Beschallung. Und dann zwischendrin war hier mal besonders gut. Dann hat man ganz doll zugehört und geklatscht. Und dann hat man wieder sich weiter unterhalten. So. Aber ich hasse es zum Beispiel, wenn ich singen muss als Hintergrund. Also ist in meinem Leben nicht oft vorgekommen, aber ich musste schon ein, zwei Mal so singen bei so Hochzeitsempfang oder so.
Oh.
Und die Leute hören nicht zu.
Ah.
Ist gar nicht meins.
Nee.
Das würde mich auch stehen auf und gehen raus, gucken ins Handy.
Ja. Oder ich war zum Beispiel einmal in China, habe Brahms Requiem gesungen als Sopranistin.
Cool.
Das Solo. Und da war es damals, das ist länger her, so, dass die Konzerttradition noch nicht so etabliert war und die Leute sind halt zu spät gekommen.
Mhm.
Also in diesem Stück ist es vollkommen unmöglich, dass jemand reinkommt. Und es war aber so. Es kamen halt so 5, 6 Leute einfach irgendwann im Stück rein und ich saß da vorne. Ich war wirklich so, oh mein Gott, wie kann man im Brahms-Requiem jetzt reinkommen? Die dürfen sie gar nicht reinlassen. Und dann auch das Klatschen, es war irgendwie ganz komisch und ganz kurz und dann sind sie sofort aufgesprungen und sind gegangen. Und so. Also man ist dann auch selber Dinge gewöhnt, dachte ich. Krass, ich bin da auch echt geil drauf, dass ich so eine Stille mag.
Also ich habe das, ich gehe nicht oft in Konzerte. Ich erinnere ein unfassbar tolles Klavierkonzert, was ich hier vor Jahren gesehen habe. Und da ging es mir ähnlich wie dir, Cesar. Die Musik hat mich so tief berührt. Und ich habe mich eigentlich fast geschämt für die Tränen.
Ja.
Das war sicherlich auch damals anders als heute. Da wäre ich einfach, würde ich das so laufen lassen, wie es dann läuft. Aber alle um mich herum saßen so steif in ihren Sitzen, dass dafür, ich habe mir selber den Raum dafür eigentlich gar nicht genommen in dem Moment.
Nee, das ist irgendwie was, wo du ja reinwachsen kannst. Also es ist einfach ein Riesenfeld oder ein Riesenbereich, finde ich, ist die Musik. Und jetzt nehmen wir heute mal die klassische Musik, aber es gilt im Zweifel für jede Musik. Und ich bin eben als Kind damit groß geworden. Und für mich war das irgend so ein Raum, wo ich eben viel Platz hatte oder was ganz viel so resoniert hat in mir. Das weiß ich aber erst heute.
Ja.
Also deswegen finde ich es eigentlich toll, wenn man das Ganze öffnet oder wenn das offener ist, dass eben mehr Leute Zugang dazu auch haben.
Das wäre so gut.
Und das ist aber dann für dich in dem Fall auch ganz schön anstrengend. Das kann ich auch super nachvollziehen, weil die mich dann eben auch anstrengen. Weil ich bin da aber aus Publikumssicht geübt und ich krieg schon auch einen Kasper, wenn die Leute da und klatschen. Weil ich bin in diesem ich bin der reine Resonanzraum wahrscheinlich und denke, wenn dann irgendwie drei neben mir dann die Leute anfangen zu klatschen, würde ich am liebsten draufhauen und denken, Alter, wenn du jetzt in diesem Resonanzraum wärst, dann würdest du nicht klatschen oder andersrum, wenn sie so begeistert sind, dann haben sie halt das Gefühl, sie müssten klatschen und es ist auch wiederum okay. Ja. Also ich bin da auch zwischen allen Stühlen.
Ja.
Und du auch.
Sehr interessant. Interessant, was du sagst, dass du so in der Spannung sozusagen so stark drin bist und das so sehr aufnimmst, dass sich das Klatschen eigentlich stört. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel in einer, keine Ahnung, wenn du ein Klaviertrio hörst, dann gibt es verschiedene Sätze und zwischen den Sätzen klatscht man nicht, Spannung eben nicht zu unterbrechen.
Ja, ich finde noch nicht mal, dass es eine Spannung ist. Aber es ist auch eine Spannung, aber es ist auch ganz viel eigenes Gefühl aus dieser Musik, was mich berührt hat und jedes Gefühl wird zerstört für mich durch den Applaus oder über das Reden. So, wenn ich mal mit meinem Mann im Theater bin, der redet eben sofort. Also sobald ein ruhiger Moment ist oder irgendwie ein Ende ist oder eine Pause ist, der redet sofort los.
Ja.
Und ich bin immer kurz davor, ihm so einen Sack überzustülpen und sagen, kannst du jetzt einfach kurz ruhig sein, weil ich bin noch gar nicht im Reden.
Ja.
Also ich bin noch in diesem Ganzen, wie auch immer, was mich da beeindruckt hat oder was ich noch so fühle und ich kann gar nicht sprechen.
Du klingst wie so ein idealer Konzertgast. Wunderschön.
das klingt schön. Für so jemand möchte ich singen. Aber hat natürlich mit meiner Erfahrung zu tun. Ich bin da nicht besser, sondern ich habe mich da reingegeben und habe es einfach auch mitbekommen als Kind. Und ich wünsche es natürlich jedem, sich diesem Raum zu öffnen, der da passiert.
Ja.
Wenn man das will.
Ja.
Und ich bin da auch nicht Frau Schlau, dass ich sage, das muss nur so gehen. Sondern das weißt du eher. Wie kann das gehen? Oder wie ist eben überhaupt, was lernst du darüber, mit dem Publikum zu agieren?
Es gibt so eine eigene Szene dafür, die heißt Musikvermittlung. Das kann man auch studieren. Und da lernt man sozusagen, Konzerte so zu platzieren und so zu bewerben und so zu gestalten, dass die Menschen eher ins Konzert kommen, obwohl sie das vielleicht nicht so gewöhnt sind. Gibt es auch hier ich weiß gar nicht, ob es das in Hamburg gibt. Nee, in Hamburg gibt es das, glaube ich, nicht. Aber ich hatte mal überlegt, ob ich das studiere, weil mich das auch wirklich umtreibt und mich auch traurig macht, dass man immer vor so viel wirklich älteren Menschen singt. Ich liebe es, für Ältere zu singen, aber es ist natürlich eine reine Rechenaufgabe, dass man weiß, dass dieses Publikum irgendwann eben ausstirbt und wir brauchen neues, frisches, junges Publikum, was Lust hat, sich dieser Musik so hinzugeben, wie du das beschrieben hast. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel ein Konzert selber verantworte, dann was ich tue, weil ich leite auch das Vokalwerk Hamburg mit Christopher Bender zusammen, mit dem mache ich oft programmatische Programme, das so ein bisschen mein Steckenpferd.
Und was heißt das?
Sind es einfach Programme, die meistens ein Thema haben und ich baue dann Stücke um dieses Thema und dann finde ich es total schön, um kurz durchzuatmen von der Musik, Gedichte zum Beispiel lesen oder Texte oder Erfahrungsberichte. Ich habe jetzt, unser letztes solches Konzert war am 8. Mai, das war sozusagen zum 77. Jahrestag, das Ende des Zweiten Weltkriegs. Eigentlich sollte es 75. Jahrestag sein, aber Corona hat das 2 Jahre verschoben. Mhm. Und da haben wir Musik von verfemten Komponisten, also damals verbotene Komponisten gesungen. Wir haben Musik gesungen, die über den Eindruck des Zweiten Weltkriegs geschrieben wurde, zum Beispiel von Francis Poulenc, Soir de Neige. Und ich habe netterweise Katharina Fegebank einladen können, die hat dort gesprochen. Ich habe selber auch eine Rede gehalten über einen Besuch in Auschwitz.
Oh ja.
Und das war immer so aufgelockert. Und wir haben eine Kooperation gemacht mit zum Beispiel Jugendlichen, die in einer Theatergruppe spielen, im Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg. Und die beschäftigen sich sehr viel mit Erinnerungskulturen, haben so performative Elemente gemacht. Und es war so ein ganz irres Konzert, weil es war in der Kirche und ständig waren diese Jugendlichen und haben auch was gerufen. Und dann gab es auf einmal wieder so Musik und die Leute waren danach alle so komplett voll. Also richtig so, mein Gott. Ja, aber es war so wahnsinnig cool. Es war so anders, weil es war nicht so, wir setzen uns jetzt hier alle hin, wir sind alle gebildet, wir sind alle gut informiert und jetzt gedenken wir mal dem Zweiten Weltkrieg, sondern wir hatten da einfach mal Jugendliche und zwar vornehmlich mit einer nicht-deutschen Herkunft, auch teilweise mit Fluchterfahrung in den Familien. Mhm. Und die haben da richtig Alarm gemacht. Ja, und es war richtig cool. Also das war dann nicht so, und damals mussten dann alle flüchten, sondern die haben dann auch zwischendrin von ihren Eltern erzählt. Mhm. Und es war dadurch wahnsinnig nahbar und sehr berührend. Ich fand das ein besonderes Konzert. Also jetzt mal so als Beispiel, dass man auch anders damit umgehen kann. Ja. Jetzt nur das Klassische zu machen.
Genau, also dazwischen gibt es, glaube ich, ganz viele Wege, ne?
Ich glaube auch. Und zum Beispiel diese Musikvermittlung hat natürlich auch was zu tun mit der pädagogischen Arbeit, einfach Kinder einzubeziehen. Also gibt es inzwischen auch an jedem Haus theaterpädagogische Sparten. Das sind meistens sogar eigene Sparten im Haus. Mhm. Und die machen ganz tolle Arbeit, sind aber die, die am schlechtesten bezahlt sind, ja, die am wenigsten Budget haben. Mhm. Und es ist anscheinend in der Wichtigkeit immer noch nicht groß genug. Mhm. Und natürlich wären Bühnenmütter auch absolut dafür prädestiniert, dort zu arbeiten oder dort mitzuwirken. Weil wir wissen einfach, was ein sechsjähriges Kind für ein Theaterstück aufnehmen kann und
Wahnsinn, genau.
Wo die Grenze ist oder was vielleicht zu gruselig ist oder was vielleicht intellektuell nicht so gut passt.
Vor allen Dingen, was passt.
Ja, wir sind ganz nah dran auch. Mhm. Was gefällt, wie sind die Kinder heute mit ihren Sehgewohnheiten? Mhm. Ja. Also da habe ich sehr viele Frauen zu vermitteln, falls ein Theater zuhört, die garantiert sehr gut da drin wären. Ja.
Um den Raum da größer zu machen.
Ja, ich glaube, das ist in Wahrheit das Einzige, was passieren muss. Mhm. Wir müssen wieder Theater machen, was die Menschen komplett beseelt, berührt und was sie auch zum Mitmachen anregt. Also nicht nur mitdenken, sondern auch sogar mitmachen.
Mitfühlen.
Ja, mitfühlen. Das Mitfühlen ist das Entscheidende. Wobei die Menschen sind zu cool heutzutage. Cool heißt ja kühl. Ja. Die Menschen sind cool.
Entschuldigung, findet das nicht im Theater mehr statt?
Als im Konzert?
Ja. Oder in der
Oper? Ich würde sagen, ja.
Das ist, finde ich, ein Riesenunterschied, ob du im Thalia sitzt oder im Schauspielhaus oder you name it.
Ja.
Da ist ein ganz anderes Publikum.
Ja, und ich sage dir, dieser Verein ist ein Geschenk für mich persönlich, weil ich habe dadurch, dass wir ein Verein sind für alle Sparten, das muss ich auch nochmal deutlich sagen, für alle Sparten. Wir haben Dramaturginnen, Regisseurinnen, Schauspielerinnen, wir haben auch Bühnenbildnerinnen, also wir haben alle Sparten und auch Frauen, die hinter der Bühne agieren, meinetwegen Maskenbildnerin oder sowas. Dass dieses Spartenübergreifende hat mir so viele Perspektiven eröffnet. Ich habe so tolle Frauen kennengelernt, so wahnsinnige Künstlerinnen, egal wie viel sie gerade arbeiten, ob sie gerade eher auf der Mama-Seite sind oder eher auf der Arbeitsseite. Ich habe Gedanken und strukturelle Dinge erlebt und von ihnen erzählt bekommen, die mir überhaupt nicht bewusst waren, weil ich mich damit nicht befasst habe. Und natürlich ist es dann so, wenn man sich zusammenschließt, dann kommt man ins Gespräch. Und das wollen wir halt auch erreichen. Wir wollen eigentlich auf Dauer irgendwann eigene Veranstaltungen machen oder vielleicht sogar Stücke, wo viele Sparten involviert sind. Mit die schönsten Erlebnisse, die ich hatte, waren, als ich mit dem Ballett zum Beispiel zusammen auch ein Stück gemacht habe oder mit Schauspielern jetzt, was ich vorhin erzählt habe, das ist ein romantischer Liederabend, der wird jetzt auch wieder aufgenommen und das ist einfach so ein Spaß, mit Schauspielern zu arbeiten als Sängerin. Es bringt einfach Bock, weil, wie du gesagt hast, anderes Publikum. Und das ist zum Beispiel ein Abend, da jauchzen die Leute am Schluss und klatschen und sind ganz wild. Das ist einfach cool.
Ja, das würde ich mir echt wünschen, dass das in die klassische Szene, wie auch immer, mit reingeht.
Ja.
Wie machst du das mit deinen Töchtern? Stehen die bei dir und singen mit oder sagen
Meinst
die eher,
du,
das
im Konzert?
Nein, zu Hause jetzt erstmal.
Also ist es so, meine Große ist sehr vernünftig und liebevoll und zugewandt und mag auch gerne singen, singt manchmal sogar selber solo. Mhm. Hat auch, jetzt habe ich zum Beispiel eine Anfrage bekommen für einen Gottesdienst, den kann ich nicht singen. Und dann ging es um Santa Lucia und habe ich gesagt, du, aber ich kann dir meine Tochter anbieten, die würde das machen. Und sie ist halt 12, relativ groß. Und Santa Lucia, kennt ihr das? Das ist aus Schweden, dieses wunderschöne Fest. Und da braucht man eigentlich immer ein junges Mädchen, das dieses Lied singt. Also ja, klar, machen wir. Und so, jetzt übernimmt meine Große meine Mucke.
Ach, wie cool.
Ja, und zum Beispiel für die Taufe meiner Kleintochter habe ich auch mit meiner Großen dann Duett gesungen. So. Mhm. Meine Kleine singt auch inzwischen super schön, singt auch gerne, aber ist nicht so eine Solofrau. Die mag, ist kein Zirkuspferd. Die mag das nicht so, sich dann alleine dahin zu stellen. Wenn jemand dabei ist, ist es okay, Aber sie ist nicht so diese, ja, klar mache ich, kein Problem.
Das kann ja noch kommen.
Ja, kann auch kommen. Aber ich finde es auch schön auch nicht, unterschiedlich. Also, ja. Ja, das ist schön. Wenn ich übe, kommen sie im Normalfall nicht rein. Wenn ich unterrichte, dürfen sie nicht reinkommen, sonst gibt es Ärger. und ansonsten bin ich eine Mama, die ihre Kinder immer in die Selbstständigkeit pusht. Ich finde das extrem wichtig, weil ich glaube, Kinder müssen heutzutage mehr denn je Selbstwirksamkeit erfahren, damit sie einfach ein gesundes, gutes Selbstbewusstsein aufbauen können und auch wissen, das kann ich kann mich da selber orientieren oder ich kann mir das zur Not auch selber holen und ich brauche nicht immer Hilfe. Und das ist so mein Dauerspruch, so wenn du es selber kannst, dann mache ich es nicht.
Auch schön.
Ja, und das macht mir auch mein Leben leichter, muss ich wirklich sagen. Also,
ich werde dich diverse Male zitieren die nächsten Tage.
gib den Kindern einfach die Nummer.
Nein, aber deswegen läuft das mit meinen Töchtern wirklich gut und ich habe fantastische Schwiegereltern, die mir helfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder anderthalb Wochen nicht da bin, dann nehmen sie jeden Nachmittag meine Kinder oder holen sie ab oder bringen sie. Mein Mann ist ein fantastischer Vater, ganz toller Ehemann und wenn er nicht arbeiten muss, übernimmt er auch sofort die Kinder. Weil ich tatsächlich meistens in der Woche halt, wenn ich mich auch um die Kinder kümmere, dann immer am Wochenende arbeiten muss, nachholen muss oder ich habe Konzerte, die sind auch immer am Wochenende. Und da macht das eigentlich immer mein Mann. Deswegen geht das sehr gut mit meinen Mädchen.
Sehr gut. Aber du hast, also von außen betrachtet hast du viel Glück, aber von innen gesehen wirst du auch ganz viel damit zu tun haben. Also so wie du es in dir gefühlt und entwickelt hast und so wie es jetzt heute läuft, also das hat ganz viel mit dir und deinem eigenen Energiefeld zu tun.
Ja, und ich habe sehr viel gelesen und mich sehr viel gebildet. Also die Gedanken, die ich euch jetzt hier so erzähle, und dann mache ich das so mit den Kindern so, das ist jetzt nicht, weil ich so super schlau bin, sondern einfach, weil ich habe wirklich, ich meine, ich liebe die Hamburger Bücherhalle, ich muss das wirklich sagen. Ich bin einmal die Woche fast mit meinen Kindern da und ich hole mir da einfach alle möglichen Bücher und ich habe sehr viel über Pädagogik gelesen und sehr viel über Zeitmanagement und sehr viel über wie kriege ich Dinge schneller, aber gut für mich hin. Also ich übernehme mich ständig immer noch. Das ist echt ein Dauerproblem bei mir, wo meine Mutter mich auch immer ein bisschen schimpft. Zu Recht. Aber ich liebe es, meiner Energie freien Lauf zu lassen. Das hast du eigentlich sehr gut gesagt. Ja,
ja, also das finde ich wirklich auffallend. Also ich weiß nicht, ob du meditierst auch?
Nee, tue ich nicht.
Ja, die Musik ist wahrscheinlich wie eine Meditation.
Genau.
Ne? Also, es war vorhin das so das Bild, was bei mir kam. Da, ja. Die Kinder respektieren das bei mir, wenn ich sage, ich brauche jetzt hier 10 Minuten auf meinem Kissen. Ja. Das war auch am Anfang, wurde ich überhäuft mit Spielzeug und Mama, 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 was ist mit dir? Mama.
Oh.
Und
so.
Und mittlerweile, die wissen, wenn ich da sitze, dann können sie sich dazusetzen. So, auf den Schoß auch. Und mehr nicht.
Ja, super.
So, aber das Singen, das kam vorhin bei mir so, ist wahrscheinlich dasselbe.
Das Singen ist dasselbe und wenn ich zum Beispiel 2-3 Mal im Singen gestört werde in der Stunde, dann
wirst du auch ungnädig.
Wird das auch, dann funktionieren die Abläufe nicht mehr so gut, weil ich aus der Konzentration bin. Man muss irgendwie so einen extremen Fokus gehen und dann kommt man irgendwann in so einen Flow. Dieses berühmte, das habt ihr schon mal gehört, oder? Dass man durch so einen Flow geht und da muss man wahnsinnig konzentriert für sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine meiner Begabungen, mich so stark fokussieren zu können und konzentrieren zu können. Und deswegen dulde ich das auch nicht, dass sie mich da unterbrechen, weil das tatsächlich dann wirklich krasse Auswirkungen hat. Aber das ist wie eine Meditation, nur eine zielgerichtete, effiziente Meditation, die mich dazu bringt, das Stück danach besser singen zu können.
Sozusagen. Ja, aber es ist auch eine wahnsinnige Fähigkeit, deine eigenen Grenzen durchzusetzen, weil du weißt, wenn du es nicht tust, hat es Konsequenzen für alle.
Ja, und ich bin mit einer Mama groß geworden, die alleinerziehend war. Mein Vater ist gestorben, als ich 2 war.
Hoppa.
Und an Krebs. Und meine Mutter hat mich und meinen Bruder mit ganz klaren Grenzen großgezogen, liebevoll. Aber immer in die Selbstständigkeit getrieben. Deswegen ist es auch etwas, was ich selber gelernt habe, was ich auch mochte. Ich hatte auch keinen Bock darauf, so viel gesagt zu bekommen. Und ich zum Beispiel, ich hatte mit meiner Mutter keine Streits, wann ich nach Hause muss.
Es überrascht mich jetzt nicht, dass meine Tochter in der Sekunde aus der Tür rauskommt. Jetzt hat sie schon. Und einfach um die Ecke lugt.
Die kommt immer zur richtigen Zeit beide.
Ja, hört einfach zu. Nein, aber ich habe das einfach so gelernt, dass einfach es einfach Grenzen gibt oder Dinge gibt, die man akzeptieren muss. Und dann ist es für alle eigentlich friedlicher.
Das ist vor allem der zweite Satz, den finde ich toll, weil also das ist so fühlbar, wie du das beschreibst, dass wenn du zu Hause singst, dass es nicht der Punkt ist, oh Gott, ich darf da nicht rein, also jetzt aus Sicht deiner Kinder, oder das ist wie so ein Stacheldraht, sondern das, was du über deinen Gesang, also das Energiefeld, was du aufbaust, mit dem, wie du dein Gesang, ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber das lebst, was du tust, da haben die Kinder ja, das ist ja nur ein Mehrwert.
Ja.
Ne? Weil die fühlen genau, was ist, was du brauchst, um dich gut zu fühlen, und damit bist du sicher und gut und entspannt für die Kinder, und die werden einen Teufel tun und da irgendwie mit einer Feuerwehr durchfahren. Okay, ist ein Mädchen, aber ja, weil die haben das natürlich längst erfahren, also, dann brauchst du gar nicht mehr diskutieren. Ja.
Kleiner Shoutout an alle Mütter, mich selber auch inkludiert, sucht euch oder bleibt dabei bei dem, was euch erfüllt und wo ihr Flow erfahrt, weil das braucht es, um die Tage überhaupt so in der Konsequenz durchzustehen. Das heißt, durchzustehen ist so ein negatives Wort, aber um das gut zu machen, friedvoll, liebevoll zu machen und größer werden zu lassen.
Ja. Das ist dieses berühmte Thema der Selbstfürsorge, das ist einfach so.
Ja.
Also wenn man sich selber verausgabt und nicht mehr auf sich achtet, dann wird man keine geduldige, fürsorgliche, dauergebende Mutter sein können in der anderen Zeit. Das ist einfach so. Ja. Aber es ist zum Beispiel auch so, es ist interessant, was du sagst, Cesar, weil es gibt natürlich auch Tage, wo ich nicht gut übe oder wo ich übe und es frustriert mich extrem, weil es nicht sofort läuft. Das ist natürlich meistens, wenn man ein neues Stück hat.
Dein Höchstleistungsanspruch auch?
Ja, mein Perfektionsanspruch. Schrecklich. Aber dann ist es tatsächlich so, dann kommt meine Tochter nach Hause und sagt, und wie war dein Tag? Sag ich, ah, ich habe heute schlecht geübt, das ging heute überhaupt nicht gut. Und dann sagt sie, ach Mama und so. Und dann ist sie schon so, ach komm, jetzt und morgen geht's besser. Oder ich sage selber, morgen wird's besser, aber ich habe jetzt nicht so gute Laune. Das war einfach scheiße und ich kriege das Stück nicht hin. Also, und deswegen weiß sie auch sozusagen, das ist einfach wichtig, dass das läuft. Ja.
Aber schön, also da gibst du denen ja wirklich sehr, sehr, sehr viel mit.
Ja, und wenn ich Zeit habe, dann backen wir und basteln wir und gehen schwimmen und machen es uns schön. Ich liebe es, mit meinen Kindern zu backen und zu basteln. Das macht mich sehr glücklich. Das ist für mich. Ist
noch jemand am Tisch?
Ja. Mein neuestes ist Basketta-Sterne. Kennst du das?
Nee, das kenne ich noch nicht.
Die sind so schrecklich schwer. Aber es bringt so Spaß.
Aber schwer magst du auch, ne?
32 Teile falten und die dann ineinander stecken. Ich zeig dir gleich mal ein Bild.
Ach,
es ist so cool. Es bringt richtig Spaß. Naja, sowas halt.
Okay. Was liegt denn noch oben? Wir haben dich am Anfang gefragt, ob du nachher was für uns singst. Und dann hast du schon, bevor wir angemacht haben,
Woche vor Weihnachten,
schon so eine kleine Singübung gemacht und wir so, okay, sofort anmachen. aber wir sind eben heute unsere letzte Folge vor Weihnachten.
Bevor wir auch in die Pause gehen.
Genau, wir machen wieder eine klitzeklitzekleine Winterpause
und sind dann
Ende Januar wieder da. Das hat sich im letzten Jahr wirklich bewährt. Mhm. Und wir halten euch ein bisschen auch auf dem Laufenden, was dann passiert. Das sagen wir auch noch ein, zwei Mal.
Ja, ich würde auch gerne nochmal, guck da die ganze Zeit auf deinen Spickzettel.
Ja.
Und da steht oben in Gelb markiert, man kann spenden. Ja, das
ganz
geht ihr bei
genau.
euch.
Genau.
Bei euch geht das, das geht bei uns auch. Aber hau mal raus. Also wir können auch bestimmt über Instagram euch dann verknüpfen oder seid ihr da noch kein...
Nein, wir sind auf Instagram. Wir haben schon über 400 Follower. Es werden immer mehr. Wir haben einen Newsletter, da kann man sich eintragen auf unserer Seite. Die Seite ist www.bühnenmütter.com mit UE, logischerweise. Da findet man eigentlich alles Relevante. Man kann auch Vereinsmitglied werden als Fördermitglied. Man kann einmalig spenden, uns anschreiben per E-Mail und wir freuen uns über jede Unterstützung von jedem Menschen, der Lust hat, uns zu helfen.
Was macht ihr mit dem Geld?
Das Geld geben wir auf. Sehr, sehr gute Frage.
Wir gehen shoppen.
Wir
guck mal,
gehen
meine neuen Ohrringe.
Schön, ja. Nein, wir müssen erstmal ehrlich gesagt die Website bezahlen und einfach diese technischen Dinge. Wir müssen Fahrten bezahlen, weil wir uns ständig besuchen, weil wir sind ein bundesweit agierender Verein.
Oh, wow.
Und zwar wirklich in überall, also an allen Ecken Deutschlands, Fahrten bezahlen. Und wir wollen gerne ein Live-Treffen planen, wo sich die Frauen treffen. Und dafür müssen wir auch ein bisschen Geld haben. Und Ja, also wenn du mich nach Vision fragst, ich habe so viel Vision für diesen Verein. Okay. Am liebsten hätte ich irgendwann eine eigene Künstlerin-Agentur für Mütter, wo dann die Theater uns fragen können, haben sie jemand, der Mutter ist? Weil es gibt dann ein Gesetz, dass jedes Theater so und so viele Mütter in der Spielzeit engagieren muss und das muss nachgewiesen werden und deswegen müssen sie zu uns kommen und fragen, haben sie eine tolle Mutter, die tanzen kann? Oder?
Genau, und dann hast du 5 Stück und...
Ja, das wäre doch so gut.
Okay, sehr schön.
Du hast ja vorhin schon gefragt, warum wir räuchern und wann wir räuchern. Ich habe jetzt ja einfach mal selber schon mal gerade in die Schale gegriffen.
Ja, nur zu.
Weil ich...
ich kenne das selber räuchern so für, wenn man Liebeskummer hat oder so, oder?
Das ist
eine
auch
Freundin
gut.
von mir muss ja irgendwas
auch eine Art,
räuchern.
Ist ja auch eine Art von Schmerz.
Ja, auf jeden Fall.
Über Generationen. Ja, für wenn etwas weg soll oder wenn etwas auch größer. Also ich sehe auch den Rauch als etwas, was sich verteilt in alle Richtungen, genauso wie die Wellen.
Wobei wir ja nicht mehr was weghaben wollen,
genau,
weil ja alles
sag ich,
berechtigt ist.
Genau, deswegen sage ich, ist es das, was in was Kreise zieht ab hier.
Ja, sehr
Und
gut.
aus der Erfahrung dieser wissen wir, es zieht Kreise.
Genau, irgendwie. Also deswegen wundervoll, das ist schön, was du formuliert hast. Vielleicht treffen wir uns auch im nächsten Jahr nochmal wieder, weil das ist fast unser Schönstes inzwischen, dass wir unsere Gäste noch ein zweites oder ein drittes Mal haben. Und mit dem, was sie gesagt haben bei uns in der Folge, also damit geht's einmal raus ins Universum, wir sind nicht verantwortlich dafür. Aber das ist wirklich großes Kino, was dann passiert. Genau, wie die Prozesse dann in Gang kommen, die ja sowieso schon in Gang sind, sonst würdest du nicht drüber reden.
Ja.
Und hättest keine Lust, das hier bei uns zu sagen. Willst du noch was erwähnen, was du noch nicht erwähnt hast, was dir wirklich wichtig ist, was befeuert wird? Oder haben wir schon die Dinge benannt? Ausreichend. Guck da gerne
auf deinen Zettel. Ich glaube, wir haben wirklich über sehr viele Dinge gesprochen. Also was ich natürlich noch sagen will, ist, dass es auch Theater gibt, die schon familienfreundlich sind oder familienfreundlicher und die sogenannte Best-Practice-Beispiele sind. Und natürlich würden wir am liebsten solche Theater auch mit einem Siegel auszeichnen. Also
das wäre ja auch cool.
Sowas, ja, ein Siegel mit bestimmten Konditionen verknüpfen und dann einfach...
Welche Theater machen das schon gut?
Also zum Beispiel das Theater aus Jena hat ein ziemlich gutes Konzept.
Gut, die sind ja irgendwie auch irgendwie, Jena hört man ja, die sind auch da Vorreiter so ein bisschen, ne?
Ja, also zumindest dieses Theaterhaus, das weiß ich von unserer Kassenwärtin, die arbeiten eben von 10 bis 16 Uhr und die kann dann ihre Kinder abholen und kann ganz normal den Abend mit den Kindern verbringen. Das ist natürlich wunderbar.
Und Aufführung?
Das ist dann eine Sondersache. Aber so viel Aufführung hat man meistens gar nicht. Du hast ja nicht 5-mal in der Woche Aufführung, aber du hast 5-mal in der Woche Probe.
Aber warum sind diese Proben dann so, das habe ich dann nicht verstanden. Ich dachte, die Proben am Abend sind dann, weil da Aufführungen sind?
Nein, die Proben am Abend sind, wenn etwas einstudiert wird. Und das ist auch das Problem, weil wenn du regelhaft abends Proben hast, dann hast du ja regelhaft abends keine Kinderbetreuung.
Ja.
Und wenn du keine Kinderbetreuung hast, gibt es nur eine Lösung, nämlich Babysitter. Es sei denn, du hast einen Partner, der jeden Tag um 17.30 Uhr spätestens oder 17 Uhr zu Hause
ist. Dann ist ja auch noch nicht gelöst, dass du selber als Mutter deine Kinder vielleicht abends ins Bett bringen willst.
Genau, das ist nicht gelöst. Aber sagen wir mal, du hast keinen Partner, der um 17 Uhr zu Hause
oder
sein
der
kann.
Bei der Post arbeitet.
Ja, dann musst du immer Kinderbetreuungskosten generieren. Und die Gehälter an Theatern sind nicht hoch genug, um das auszugleichen. Also eine Anekdote kann ich noch erzählen, die finde ich immer wieder auch ein bisschen schockierend. Ich war am Theater und habe geprobt, wir waren fertig, Durchlauf und von der anderen Bühne kam eine andere Produktion und es war eine Schauspielproduktion und dann standen wir so im Hof und die haben eine geraucht und dann sagt die eine, ja, was machst du denn da, Bühnenmütter, habe ich so erzählt und dann sagt sie, ja, wenn du das so erzählst, krass, war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber eigentlich hast du recht, das ist eigentlich echt krass, weil ich musste jetzt einen Kredit aufnehmen für die Kinderbetreuungskosten, weil ich es mir nicht mehr von meinem Gehalt leisten konnte.
Ja.
Und da war ich erstmal kurz sprachlos. Mhm. Und das Beste war aber, ihre Kollegin, die mit ihrem selben Ensemble ist und fest am Haus, und das ist sozusagen bedeutet, du hast es geschafft als Schauspielerin, wenn du fest an einem Haus bist, im Ensemble, ja, guckt sie an, mit großen Augen sagt, warst du auch, ich musste auch deswegen einen Kredit aufnehmen.
Wow, okay.
Und da dachte ich wieder, Gott, diese Arbeit lohnt sich einfach, weil diese Frauen müssen miteinander sprechen. Wenn wir nicht miteinander sprechen, können wir uns auch nicht helfen. Und dann können
das
wir
gilt
auch
ja
keine
für
Missstände
alles.
Aufdecken.
Ja, das gilt
das
ja für alle
Das muss
Themen.
Einfach was passieren. Und die Gehälter sind einfach nicht gut genug, als dass wir das dann auffangen können. Und deswegen hören die meisten dann irgendwann auf. Es ist einfach so.
So, also reichlich spenden. Wir verlinken das. Mhm. Und ich glaube, wir sind durch. Und wir wünschen uns noch ein Weihnachtslied.
Ach ja.
Da muss ich aber einmal meine Tochter hören, ob die Lust hat zuzuhören.
Mitzusingen.
Ja, das war, glaube ich,
aus. Ich hole sie mal. Das ist aber sehr schön. In der Zeit kleine Pause zum Thema, dass wir ja auch so ein wundervolles Konto bei PayPal inzwischen haben.
Oh.
Ja, weil wir haben ja wenig Werbung. Also wir machen ja sehr gerne Werbung für Merso im Moment. Das kommt auch nochmal. Ich habe echt was Schönes bestellt bei Merso. Es kommt auch nochmal in der Story. Und da könnt ihr ja über den Rabattcode Gefühlsecht X20, kriegt ihr das Ganze 20% günstiger. Und jetzt wir als Letzte, wenn ihr für uns spenden wollt, könnt ihr das genauso tun über Podigy. Jetzt müsste Katinka helfen, sie sagt es gleich nochmal. Das gucken wir jetzt mal. Jetzt kommt erstmal noch die Tochter dazu. Und musst du dich jetzt einsingen?
Nein, ich glaube, das schaffe
ich. Du hast ja
heute
Morgen schon gesungen.
Ja.
Ja, sehr schön.
Was wollt ihr denn? Oh, du Fröhliche? Oder Stille Nacht?
Was du möchtest. Wonach dir jetzt am ehesten.
Also ich dachte, das muss was Weihnachtliches sein.
Ja, das finde ich schon toll. Wenn wir das was Weihnachtliches. Oder was möchtest du? Welches Lied möchtest du?
Wünschst du dir ein Weihnachtslied? Kennst du ein Weihnachtslied?
In der Weihnacht. Nein, es soll was Getragenes da sein. Ich. Maria durch ein Dornwald ging. Das ist zwar nicht super weihnachtlich, schön, aber das ist doch gut.
Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison. Maria durch ein Dornwald ging, der hat in 7 Jahren kein Laub getragen. Jesus und Maria, was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison. Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus und Maria, da haben die Dornen